Es ist angerichtet Steuerrecht à la carte, der Steuerrechtspodcast von CKSS. Hier geht es um Rechtsprechung, neue Fachveröffentlichungen und Aktuelles aus dem Steuerrecht von und mit den Spezialisten für Spezialisten und interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Immer frisch zubereitet mit den aktuellsten Informationen, die Sie im Berufsalltag brauchen. Aus dem Kanzleistandort, dem Köstihaus in Köln. Heute zu einer aktuellen BFH-Entscheidung zum Nießbrauch mit Martin Strahl und Mirko Brill.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Steuerpodcasts. Leider hat es ein bisschen länger gedauert, was einfach daran liegt, dass momentan, das wird Ihnen wahrscheinlich nicht anders gehen, man sich vor Arbeit gar nicht retten kann. Deshalb umso mehr freuen wir uns, dass wir jetzt doch noch schnell nachziehen können mit einem interessanten Thema. Wir hatten beim letzten Mal ja gesagt, wir wollen nicht immer nur an der Umsatzsteuer kleben, obwohl die Umsatzsteuer natürlich schon äußerst praxisrelevant ist und natürlich wegen der Befassung durch zwei BFH-Senate und dem EuGH deutlich mehr Auswurf generiert als natürlich im Ertragssteuerrecht. Aber der Vorrede genug. Ich freue mich, wieder zusammen mit meinem Partnerkollegen, Herrn Dr. Strahl, diesen Podcast moderieren zu dürfen. Und wir haben ein Thema aktuell gewählt, das sich mit dem Vorbehaltsnießbrauch befasst. Ich erläutere jetzt nicht, worum es da geht, um den Spannungsbogen aufzubauen. Das überlasse ich Herrn Dr. Strahl. Da geht es um den Vorbehaltsnießbrauch an eine Immobilien-GbR. Guten Abend oder guten Tag, Herr Dr. Strahl. Was genau ist denn der Vorbehaltsnießbrauch?
Ja, also grundsätzlich vielen Dank erst einmal für die netten Begrüßungsworte, Herr Dr. Brill, und auch einen schönen Tag, morgen oder Abend, wann Sie uns ja gerade hier hören, meine Damen und Herren. Die Thematik Vorbehaltsnießbrauch ist natürlich eine sehr interessante, nicht nur jetzt die Umsatzsteuer ist praxisrelevant, sondern auch diese Fragestellung, weil sie damit verbunden ist jetzt in ertragssteuerlicher Hinsicht. Wie kann ich Einkünfte jemandem zurechnen, der gar nicht Eigentümer ist oder nur Quartaleigentümer ist? Also Nießbrauch bedeutet grundsätzlich, ich trenne die Fruchtziehung von der Substanz. Ja, beim Vorbehaltsnießbrauch ist es so, ich behalte die Substanz vollumfassend bei als Gesellschafter, als Eigentümer und beteilige jemanden anders an der Fruchtziehung. Also man kann auch sagen, ich gebe ab Krumen vom Kuchen, ja, und zwar mit der steuerlichen Konsequenz, dass derjenige, der diese Krumen dann verzehrt, der diese Erträge bekommt, dass er sie natürlich dann auch zu versteuern hat. Also ich will jetzt hier nicht nur Einkommensverwendung betreiben, sondern ich möchte Einkommenszurechnung betreiben. Und das muss natürlich in der Praxis schon sehr sorgfältig gestaltet sein. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt ganz aktuell eine Thematik, ein Urteil auf den Tisch bekommen des Bundesfinanzhofes zum Quotennießbrauch an einer vermögensverwaltenden GbR. Und da war natürlich jetzt auch das Ziel, ja, also derjenige, der Gesellschafter war, der hat gesagt, ich binde meinen Sohn ein, der soll zu 50% an den Erträgen beteiligt sein, ja, und der Vater war also jetzt nicht alleiniger Eigentümer des Grundbesitzes, sondern der Grundbesitz steckte im Gesamtanvermögen einer GbR, und deswegen hat man gesagt, also gut, lieber Sohn, du bist dann an den Erträgen beteiligt, die mir hier zustehen als Gesellschafter der GbR. So, und was war jetzt der Punkt, wie hat man das also versucht zu machen? Man hat sich daran orientiert, wie das bei einer Mitunternehmerschaft läuft, ja, eine Mitunternehmerschaft, das ist ja so, ich bin Mitunternehmer nur dann, wenn ich Mitunternehmerrisiko trage und wenn ich auch Mitunternehmerinitiative entfalten kann. Und das bedeutet auch ein Nießbraucher, wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, Herr Dr. Brill, das ist nämlich dann eine etwas andere Situation, aber der hat man sich hier erstmal orientiert. Der muss in einer Stellung sein, dass er Risiko trägt und Initiative entfalten kann, damit man sagen kann, ihm sind die Einkünfte auch steuerlich zuzurechnen. So, und so hat man das also auch hier gemacht. Man hat gesagt, also wenn es jetzt hier um laufende Angelegenheiten geht, ja, der Sohn mit seinem Nießbrauch von 50%, über die eine Entscheidung herbeizuführen ist, dann trifft man sich im Vorfeld, und wenn da keine Einigkeit erzielt, dann soll im Hinblick auf den auf den Quotennießbrauch eine Stimmenthaltung durch den Gesellschafter erfolgen. Also, dass man sagt, so in laufenden Angelegenheiten, sprich Fruchtziehung, da soll der Nießbraucher derjenige sein, der das maßgebliche Recht ausübt. Aber in Grundsatzangelegenheiten, also Kernbereich der Mitwirkungsrechte, da soll es so sein, bei Unstimmigkeiten zwischen Gesellschafter und Nießbraucher sollte der Gesellschafter das Stimmrecht alleine tragen. Hintergrund, man hat sich gedacht, okay, Grundsatzangelegenheiten, das betrifft die Substanz, ja, die Substanz steht dem Gesellschafter zu, deswegen soll er dann entscheiden können. Aber die Sache ist leider schiefgegangen, ja, die Zurechnung der Einkünfte erfolgte nicht im Umfang von 50% beim Nießbraucher, weil der BfH gesagt hat, also wir haben es ja hier zu tun bei einer Immobilien GbR mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt derjenige, der das Leistungsverhältnis beherrscht, der die Leistungsbeziehung beherrscht. Das ist natürlich jetzt, wenn ich allein auftrete als Vermieter, bin ich es als Vermieter. Ich schließe also mit dem Mieter den Mietvertrag. Ich beherrsche hier die Leistungsbeziehung. Dann kommt es auf das Außenverhältnis an. Bei einer Immobilie, die vermietet wird und Gesamthandsvermögen ist, da ist das natürlich jetzt anders. Da kann ich nicht aufs Außenverhältnis abstellen. Das ist die GbR, die dann das Leistungsverhältnis beherrscht. Aber muss ich ja gucken, wie sieht's denn im Innenverhältnis aus? Und da kommt es jetzt dann natürlich drauf an, sagt der BfH, dass nur demjenigen im Innenverhältnis oder aus dem Innenverhältnis heraus die Einkünfte zugerechnet werden können, der sich auch entsprechend durchsetzen kann. Und das bedeutet, wenn ich jetzt über die Substanz nicht verfüge, wenn ich nur Nießbraucher bin, ja, dann muss ich in einer Stellung sein, dass ich verhindern kann, dass der Gesellschafter maßgebliche Entscheidungen alleine oder gegen meinen Willen als Nießbraucher trifft. Das gilt auch für den Fall des Quotennießbrauchs, den wir hier hatten. So, und das war jetzt genau die Krux, ja. Bei den laufenden Geschäften hat man zwar gesagt, okay, da enthält sich der Gesellschafter, aber bei den Grundlagengeschäften, da hat man geregelt, dann setzt sich der Gesellschafter durch, er darf dann das Stimmrecht alleine ausüben. So, und da hat der BfH gesagt, das geht nicht, ja, also dann kann mir das Ganze im Innenverhältnis nicht zugerechnet werden. Ich muss jederzeit in der Lage sein, wenn ich die Einkünfte zugerechnet haben möchte, aus Vermietung und Verpachtung, dass ich jetzt hier verhindern kann, dass jemand gegen meinen Willen agiert. Also auch in solchen Situationen, auch bei Grundsatzgeschäften, muss es so sein, dass der Nießbraucher, wenn ihm die Einkünfte zugerechnet werden sollen, dass er verhindern können muss, dass der Gesellschafter gegen seinen Willen agiert. Und da sagt der BfH nochmal ganz, ganz ausdrücklich, ja, ist eine völlig andere Situation als bei einer gewerblich tätigen oder gewerblich geprägten Mitunternehmerschaft, weil diese Punkte Mitunternehmerrisiko, Mitunternehmerinitiative, die ich ja gerade schon mal angedeutet habe, die spielen bei Vermietung und Verpachtung keine Rolle.
Also das ist ja schon so eine Sache, wo man sagen muss, hätte man es wissen müssen schon vorher. Also ich frage mich bei solchen Gestaltungen dann immer, man hatte jetzt keinen Verdacht gehabt, dass das möglicherweise bei einer Immobilien GbR anders ist, weil sonst wäre immer die Frage, hätte man eine verbindliche Auskunft einholen sollen bei solchen Sachen. Aber das ist dann immer Rechtsprechungsentwicklung. Ja. Für die Zukunft weiß man es. Aber Sie haben es ja schon angesprochen, wie wäre es denn dann jetzt bei der gewerblich Tätigen, weil da haben wir ja nur das Thema mit Unternehmern.
Also erstmal sehr, sehr gut nochmal, Herr Dr. Brill, dass Sie das betonen. Für die Zukunft weiß man es. Man sollte sich wirklich darauf einstellen, weil das eine der Entscheidungen ist, die im Bundessteuerblatt Teil 2 veröffentlicht werden. Ich habe es jetzt gar nicht mal geguckt, vor ein paar Wochen stand es drauf auf der Liste der zur Veröffentlichung bestimmten Urteile. Das heißt, die Finanzverwaltung wendet die Grundsätze an. Ja. Und jetzt, wo Sie nochmal fragen zur Abgrenzung. Also ich meine, man hat sich hier erkennbar orientiert an dem, wie es läuft bei der Mitunternehmerschaft, indem man differenziert hat zwischen laufenden Geschäften und Grundlagengeschäften. Ja. Und bei der Mitunternehmerschaft als solcher haben wir ja nun auch ein gewisses Problem. Ja. Das haben wir deswegen, weil wir bei der Mitunternehmerschaft tatsächlich in der Situation sein müssen, der Mitunternehmer, also der Gesellschafter, Entschuldigung, so muss ich formulieren, der Gesellschafter muss Mitunternehmer sein, damit ihm die auf ihn entfallenden Einkünfte zugerechnet werden. Der Nießbraucher muss Mitunternehmer sein, damit die ihm aufgrund des Nießbrauchs zuzurechnenden Einkünfte auch von ihm zu versteuern sind. Ja, also das ist die sogenannte Verdoppelung der Mitunternehmerstellung. Und da hat man früher gesagt, und früher meine ich jetzt in der Rechtsprechung, ich werde Ihnen gleich noch erläutern, dass die Finanzverwaltung das jetzt Gott sei Dank zugunsten der Steuerpflichtigen immer noch anders sieht. Ja, dass also eine solche Verdoppelung der Mitunternehmerstellung erreichbar ist. Nämlich wie wir es gerade auch schon gesagt hatten, das war gleichsam die Blaupause für den misslungenen V&V-Fall, muss man jetzt hier zum Ausdruck bringen, indem man sagt, also der Nießbraucher, der hat die Fruchtziehung, das bedeutet hinsichtlich der Initiative, hat er das Stimmrecht bei den laufenden Angelegenheiten und er bekommt die laufenden Einkünfte zugerechnet, mal so ganz grob gesagt. Der Gesellschafter, dem steht die Substanz zu, also hat er das Stimmrecht, sprich Mitunternehmerinitiative in den Grundlagengeschäften und ihm stehen die Erträge aus der Veräußerung, die außerordentlichen Erträge zu. Ja, dann haben beide Seiten hier entsprechend Initiative und Risiko. Muss man natürlich noch gucken, wie man das mit der Verlusttragung regelt, weil das auch immer ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist. Ohne Verlusttragung potenziell kein Mitunternehmerrisiko. Aber darstellbar war das. So, und dann kam auf einmal der BFH, Rechtsprechungsentwicklung, Vierter Senat, aber hatte gar nichts mit Nießbrauchsfällen zu tun, sondern da ging es dann um die Zurechnung, die Frage, ja, wir hatten Veräußerungsgewinn zu versteuern und so weiter. Da hat er gesagt, also es kann immer nur einer bezüglich eines Gesellschaftsanteils auch Mitunternehmer sein. Die Frage ist jetzt, schlägt das durch auf die Beurteilung beim Nießbrauch? Das ist richterlich noch nicht geklärt, aber was wir auf jeden Fall hier sagen müssen, die Finanzverwaltung, die hält nach wie vor daran fest, dass eine Verdoppelung der Mitunternehmerstellung möglich sei. Das ergibt sich einerseits aus einer Kurzinformation aus Schleswig-Holstein, die datiert jetzt schon aus dem Jahr 2013 und da geht es um die Zuordnung der entsprechenden Entlastung nach § 35 ISTG, also bei Einkünften aus Gewerbebetrieb, und da sagt hier die Finanzverwaltung des Finanzministeriums Schleswig-Holstein, beim Nießbrauch müssen wir zweistufig machen, also es muss dann der entsprechende Entlastungsbetrag zugerechnet werden dem Nießbraucher und dem Gesellschafter. Sprich, beide werden als Einkünftebeziehende anerkannt. Was jetzt aber ganz wichtig ist, weil ganz aktuell, ja, das ist der gleichlautende Ländererlass der obersten Finanzbehörden der Länder vom 5.10.2022 zu Anwendungsfragen des KÖMOG, und zwar mit Bezug auf Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. Und dort in diesem gleichlautenden Ländererlass vom 5. Oktober des letzten Jahres, ja, da sagt also die Finanzverwaltung unter Textsal 21, und hier ist es ja auch nicht nur das nördlichste Bundesland, hier sind es alle Bundesländer, die sich entsprechend äußern, habe der Schenker seine Gesellschaftsbeteiligung übertragen und sich ein Nießbrauchsrecht an der Beteiligung vorbehalten und bleibe der Schenker aufgrund der Ausgestaltung des Nießbrauchsrechts Mitunternehmer der Gesellschaft, dann stelle das Nießbrauchsrecht Sonderbetriebsvermögen des Schenkers bei der Gesellschaft dar und so weiter. Also sprich, hier wird auch schon davon ausgegangen, dass man zumindest dem Schenker noch das Nießbrauchsrecht zuordnen kann. Ich denke, darauf könnte man auch fußen, dass weiter die Verdoppelung der Mitunternehmerstellung anerkannt wird. Aber wir haben für Neufälle schon eine gehörige Rechtsunsicherheit.
Ja, das ist wieder der Punkt in der Gestaltungsberatung. Da merkt man schon wieder, also der Vorbehaltsnießbrauch selber an sich ist ja schon nicht ohne. Und dann merkt man aber schon, was für gravierende Folgen es haben kann, wenn ich bei der Mitunternehmerinitiative oder Mitunternehmerrisiko eben fehlerhafte Weichenstellungen getroffen habe und dann eine Beurteilung rauskommt, die ich gar nicht so erwartet habe. Also das ist eben Gestaltungsberatung und Personengesellschaften. Das heißt letzten Endes, Sie sagen, ja, Unsicherheit. Also erstens ist es zu empfehlen, man sollte immer stets die aktuelle Rechtsprechung kennen. Das erklärt sich von selber. Man sollte solche Sachen nicht gestalten, wenn man sie nicht schon häufiger gemacht hat oder sich dann eben gekonnt mit den Klippen und den Hürden befassen. Aber es gibt ja dann immer noch eine Möglichkeit. Wie kann ich denn diese Unsicherheit jetzt in diesem konkreten Fall der Gestaltung vermeiden?
Also ich meine, wenn wir uns jetzt nochmal den Mitunternehmeranteilen zuwenden, das geht ja hier häufigst um Konstellationen der vorweggenommenen Erbfolge. Ja, der Eidgesellschafter überträgt den Anteil schenkweise, behält sich aber Nießbrauch vor, um noch im Alter irgendwie abgesichert zu sein. Und das natürlich geht ja ordentlich dann schief, wenn man sagt, okay, der bekommt so aufgrund des Nießbrauchs die Einkünfte, aber der Gesellschafter hat sie alle zu versteuern. Ja, also das ist ja nun etwas, was man hier nicht haben möchte. Sprich, wenn wir jetzt eine neue Gestaltung in dieser Überlegung angehen wollen, dann denke ich, stehen eher die Optionen im Raum, die gestaltungssicher sind. Denn ich habe auch ein wenig die Befürchtung, so im Hinblick auf Neugestaltung mit Nießbrauch am Mitunternehmeranteil selbst, ob der jetzt vollständig sei oder nur quartal, da werden wir keine verbindliche Auskunft bekommen. Aber was sicher ist, wir können beispielsweise hier agieren mit einem Vorbehaltsnießbrauch nur mit Bezug auf das Sonderbetriebsvermögen. Also das ist anerkannt, da gibt es kein Problem. Dann geht sozusagen ja auch der Gesellschaftsanteil hier komplett über oder wir denken über andere Dinge nach, wie beispielsweise Übertragung des Mitunternehmeranteils unter der Verabredung der Zahlung wiederkehrender Leistungen, was dann den Vorteil hat. Diese wiederkehrenden Leistungen sind bei dem Verpflichteten, also bei dem Neugesellschafter Sonderausgaben und bei dem derjenige, der sonst Niesbraucher wäre, der sie bezieht, der hat sie zu versteuern in entsprechender Höhe. Also da ist die Besteuerungslage auch geklärt. Aber das ist jetzt natürlich wieder genau ein Punkt. Da kommen wir leider nicht mehr weiter mit den V&V-Objekten. Ja, das hat man früher bedeutet jetzt wirklich vor langer Zeit, vor über 20 Jahren noch gestalten können, als das Ganze, die Vermögensübertragung gegen Versorgungsleistungen noch nicht gesetzlich kodifiziert war. Da müssen wir uns jetzt in der Tat nach anderen Dingen wieder strecken und da bleibt es dabei, der Niesbrauch hier kann eine interessante Gestaltungsmöglichkeit sein, nur dann müssen wir es auch so ausgestalten, wie es der BfH jetzt entschieden hat. Und für Altfälle, wenn da entsprechende Bescheide vorliegen, ja, wo man es anders gesehen hat, da denke ich, haben wir Vertrauensschutz nach 176 AO, müssen aber jetzt natürlich für die Zukunft auch entsprechend noch umstellen.
Sie sehen, interessantes und komplexes Thema, insbesondere für diejenigen, die nicht häufig mit Personengesellschaften zu tun haben. Aber der Niesbrauch ist in der Praxis ein durchaus weit verbreitetes Gestaltungsmodell. Aber Herr Dr. Schall, Sie haben es gesagt, Niesbrauch heißt, ein Stück vom Kuchen zu bekommen. Und Sie merken, wenn es schief geht, dann haben wir Käsekuchen. Also muss man sich bemühen, alles richtig zu machen. Ist eine Binsenweisheit, gilt für alles im Leben. Wir danken Ihnen fürs Zuhören, hoffen, dass das Thema nicht allzu komplex war. Dann nehmen wir beim nächsten Mal wieder eins, von dem alle sagen, hurra, das macht mehr Spaß als unbedingt der Niesbrauch. Ich bedanke mich in meinem Namen.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Und Ihnen alles Gute. Dankeschön. Wiederhören.
Tschüss.